In den meisten EU-Ländern sind Schwangerschaftsabbrüche legal. In Deutschland nicht. Und eine gut vernetzte Lobby kämpft darum, dass das auch so bleibt. Mit Erfolg? Eine Abschaffung des Paragraphen 218 jedenfalls scheint erstmal vom Tisch. Eine gemeinsame Gesetzesinitiative von den Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken wird in dieser Legislatur nicht mehr zur Abstimmung kommen. NDR-Journalistin Anna Klüspies hat recherchiert, wie eine Gruppe von Abtreibungsgegnern in den vergangenen Wochen gegen ein solches Gesetz lobbyiert hat und dabei wohl gegen ein anderes Gesetz verstoßen hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 17. Februar. Hallo Anna.
Hallo Viktoria.
Anna, was hast du dir gedacht, als jetzt klar war, der Bundestag stimmt vor der Bundestagswahl am 23. Februar nicht mehr ab über den Paragraphen 218 und damit über die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten?
Mein erster Gedanke war, dann wird es wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht stattfinden, denn es ist ja jetzt schon gescheitert quasi an den Gegenstimmen oder dem Widerstand der Union und der AfD. Und wenn wir uns jetzt mal so die Prognosen für die nächste Legislaturperiode ansehen, dann ist ja eher wahrscheinlich, dass wir eine unionsgeführte Regierung haben oder zumindest eine Union, die stark ist. Und mein Gedanke war, es ist interessant, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, wo das in den letzten Jahren liberalisiert wurde, hält man doch in Deutschland daran fest, vor allem quasi die konservativen Kräfte, gegen die öffentliche Meinung. Es gibt Studien, Umfragen, die sagen, eigentlich ist der Großteil der Bevölkerung dafür, dass der Paragraph 218 abgeschafft bzw. zumindest Abtreibungen legalisiert werden.
Ja, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 3 Monaten werden ja nicht bestraft in Deutschland und man kann sie nach einer Beratung durchführen lassen, aber sie sind nicht legal. Sie bleiben nur straffrei, sind also offiziell eine Straftat.
Vor der Bundestagswahl wird nicht mehr über eine Reform des Abtreibungsrechts entschieden. Der Plan, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen zu legalisieren, ist damit vorerst gescheitert.
Dieser Paragraph 218, das ist ja einer der umstrittensten Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch überhaupt und das seit Jahrzehnten. Anna, kannst du uns noch mal kurz die Geschichte hinter diesen Paragraphen zusammenfassen?
Der 218er, den gibt es seit 1871, also quasi der deutschen Kaiserzeit. Seitdem gibt es ein Abtreibungsverbot. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Es gab immer mal wieder Versuche in der Weimarer Republik, den ein bisschen zu liberalisieren. Da ging es aber eher so um Strafmilderung. Im Nationalsozialismus war es dann ganz krass. Da wurden Leute, die Abtreibungen vornehmen oder dabei helfen, sogar mit der Todesstrafe bedroht. Und dann in der Nachkriegszeit hat das erstmal niemanden interessiert, 218. Da war das überhaupt nicht Teil der öffentlichen Debatte, auch nicht der politischen Debatte. Aber dann gerade so im Laufe der 60er Jahre, vor allem Ende der 60er Jahre mit der sogenannten sexuellen Revolution, stieg immer weiter der Druck auf den Gesetzgeber. Und ich meine, wir sind zu jung, um uns daran zu erinnern, aber es gibt dieses legendäre Sterncover von 1971, auf dem ja Frauen sehr öffentlich zugegeben haben, dass sie abgetrieben haben.
Das war so ein Cover und da stand dann auch, wir haben abgetrieben.
Genau. Und dann ist die Debatte quasi richtig in die Höhe geschnellt. Es gab dann 1975 ein Bundesverfassungsgerichtsurteil.
Die völlige Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 12 Wochen hat heute das höchste deutsche Gericht für verfassungswidrig erklärt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf damit das im Juni vergangenen Jahres von der SPD-FDP-Mehrheit im Bundestag verabschiedete Fristenmodell.
Das sagt, und das steht eigentlich bis heute so fest, dass der Schutz des Lebens über dem Selbstbestimmungsrecht der Frau steht. Das ist da so festgelegt und dieser Paragraph 218 ist so ein bisschen paradox. Der sagt einerseits, okay, Abtreibung ist strafbar, du machst dich strafbar, aber, und das ist 218a, nicht, wenn du folgende Bedingungen erfüllst. Und das ist die verpflichtende Beratung bei einer Beratungsstelle. Will man dann trotzdem abbrechen, muss man 3 Tage warten. Und das vor Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Dann ist Abtreibung unter diesen Bedingungen straffrei. Und das Gesetz, dieser Entwurf, der jetzt vorgebracht wurde, der wollte genau das eben ändern und sagen, weg damit. Also Abtreibungen sind legal bis Ende der 12. Woche. Es sollte immer noch 3 Tage Wartepflicht geben. Daran sollte nichts geändert werden, auch die Beratung. Aber man wollte das Ding quasi rausholen aus dem Strafgesetzbuch.
Das war der Vorschlag. Also das heißt, man kann sagen, das hört man jetzt so nach diesem historischen Abriss,
dieses Thema, aber auch dieser Paragraph, die sind schon immer ganz stark umstritten, oder?
Extrem. Also ich glaube, es gibt keine Debatte in Deutschland, wo die Fronten so verhärtet sind von auf der einen Seite konservativen christlichen Gruppierungen der katholischen Kirche, aber auch dieser Lebensschützerbewegung, Verein, die ganz klar sagen, das ungeborene Leben steht über allem. Wir wollen jede Abtreibung verhindern. Und quasi der anderen Seite, das sind die Frauen des Feminismus, die dafür gekämpft haben, die gesagt haben, wir wollen Abtreibungen legal machen. Wir wollen über unseren Körper entscheiden. Uns darf niemand vorschreiben, was wir mit unserem Körper machen und ob wir ein Kind austragen wollen oder nicht.
Den Gesetzesantrag, den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, den hatten Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken eingebracht. Und zuletzt hatten den 328 Abgeordnete unterzeichnet. Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag. Das zeigt, wie umstritten das Ganze war bis zuletzt. Grundsätzlich ist es ja normal, dass bevor ein Gesetz zur Abstimmung kommt, dass da verschiedene Interessengruppen versuchen, Einfluss zu nehmen auf den Gesetzesentwurf und auch auf die Abstimmung. Wie war das in diesem Fall? Wer hat da versucht, Einfluss zu nehmen auf die mögliche Abstimmung zu diesem, wir haben es gerade gehört, grundsätzlich umstrittenen Thema?
Ganz unterschiedliche Gruppen. Auch wieder auf der einen Seite Pro-Liberalisierung und natürlich auch wieder Kontra-Liberalisierung. Da sind Frauen auf die Straße gegangen. Es gibt quasi große Einrichtungen wie Pro Familia, aber auch Doctors for Choice. Ganz viele NGOs, die gesagt haben, endlich, wir brauchen das in Deutschland. Die mobilisiert haben, gesagt haben, jetzt ist doch vielleicht endlich die Möglichkeit. Man muss sagen, es gab ja auch Anzeichen davor, dass ein Interesse der letzten Regierung bestand, das zu liberalisieren. Es wurde eine Kommission einberufen, die sich das nochmal anschauen sollte. Die sollte eine Empfehlung abgeben, liberalisieren oder quasi 218 abschaffen oder nicht.
Die Debatte über die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen geht weiter. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat empfohlen, Abtreibungen in den ersten Wochen der Schwangerschaft künftig zu erlauben. Die Bundesregierung kündigte an, die Empfehlungen der Expertinnen und Experten nun zunächst sorgfältig zu prüfen.
Und dann wurden die Abgeordneten ein bisschen von dem Regierungsbruch überrascht. Ja, man hatte gehofft, das Thema findet vielleicht in der aktuellen Legislatur noch Eingang in den Bundestag, hat es dann nicht mehr geschafft. Die Gegenseite hat gesagt, hoppla, viel zu schnell. Wir können das jetzt hier gar nicht irgendwie übers Knie brechen. Das muss ganz ausgeruht diskutiert werden. Wir haben hier einen Rechtsfrieden geschaffen, der ist doch super so. Wir schützen das ungeborene Leben. Frauen dürfen doch abtreiben. Es hindert sie niemand, es gibt kein Problem. Und dazwischen ist die Realität in Deutschland, die so aussieht, dass Frauen auch in Studien angegeben haben, Probleme zu haben, einen Termin zu bekommen, teilweise weite Wege zurücklegen zu müssen.
Da ist also dieser Streit mit seinen unterschiedlichen Positionen soweit so normal auch in einer Demokratie. Welche Lobbygruppen habt ihr euch denn da jetzt genauer angesehen und warum?
Das sind vor allem Akteure aus dieser sogenannten Lebensschützerbewegung. Das sind Gruppierungen, Privatpersonen, die sich das Ziel gesetzt haben, Abtreibungen zu verhindern, das ungeborene Leben zu schützen. Wir hatten Kontakt mit Abgeordnetenbüros, die uns immer wieder Dinge zugeschickt haben, übermittelt haben, gesagt haben, schaut euch das mal an, das ist wieder reingekommen. Und da ist uns ein Verein besonders aufgefallen, der heißt Aktion Lebensrecht für alle, kurz ALFA. Der kommt aus Augsburg und ist ein Verein, der nicht klein ist. Der hat ungefähr 11.000 Mitglieder und der war ordentlich aktiv, sage ich mal. Das ging sogar noch los, bevor dieser Gesetzesentwurf eingebracht wurde. Und sie haben gesagt, hallo liebe Mitglieder, schickt bitte Postkarten an Abgeordnete und zwar vor allem erstmal an die FDP, weil wir wollen, dass die quasi darin bestärkt werden, mit der, ich zitiere, rot-grünen, ideologiegetriebenen und lebensfeindlichen Politik von SPD und Grünen aufzuhören. Und wir haben darüber mit Ulle Schaus gesprochen. Sie ist Abgeordnete der Grünen und eine der Mitinitiatorinnen von diesem neuen Gesetz.
Also man konnte schon merken, dass die Postkartenaktion zugenommen hat. Das ist mir zumindest aufgefallen. Ich habe jetzt auch von Kolleginnen Nachfrage bekommen dazu, wie man damit umgeht.
Also sie haben Briefe geschickt, E-Mails, auch ihre Vereinszeitschrift und ab und zu Plastikföten, das sind Nachbildungen von Föten, die dann auch bei den Abgeordneten gelandet sind. Die Föten haben Hautfarbe und die sind, würde ich mal sagen, ja, so nicht größer als ein 1-Euro- oder ein 2-Euro-Stück. Und zielt eben darauf ab, zu sagen, schau mal, so groß ist das Baby quasi schon, dass du dann abtreiben möchtest.
Und auch kleine Föten sind nochmal auch per Post bei uns nach meinem Kenntnisstand angekommen. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, dass ich jetzt nicht im Detail mir alle Dinge von Alpha und anderen Vereinen, die hier lobbyieren gegen Schwangerschaftsabbrüche und eine Legalisierung oder die eben auch als Abtreibungsgegner mit sehr starken Parolen auftreten, die teilweise wirklich auch nicht einfach zu ertragen sind, die gucke ich mir gar nicht alle im Detail an.
Also die schreiben Postkarten und Briefe, schicken ihre Vereinszeitschrift und teilweise sogar Föten aus Plastik an Abgeordnete, um sie davon zu überzeugen, gegen eine Reform des Paragraphen 218 zu stimmen. Daran ist ja erstmal nichts verboten. Das ist eben eine Form von Lobbyismus und das ist in Deutschland zugelassen. Wo ist das Problem bei diesem Verein Alpha?
Ja, das Problem ist, dass sie wahrscheinlich gegen das sogenannte Lobbyregistergesetz verstoßen haben. Das gibt es seit 2021. Es gab letztes Jahr im Sommer nochmal eine Verschärfung. Und das Lobbyregistergesetz versucht eines, nämlich Transparenz zu schaffen. Dafür, wer schreibt denn da eigentlich? Also wer ist Alpha? Wo kommen die her? Welche Gelder bekommen die? Von wem? Wozu lobbyieren die? Haben die sich möglicherweise mit irgendwem getroffen? Und Alpha ist nicht in diesem Lobbyregister. Und das ist ein Problem, denn genau dieses Register oder das Register ist dafür da, um zu sagen, hallo liebe Bevölkerung, hallo liebe Abgeordneten, ihr könnt hier nachgucken, mit wem habt ihr es da eigentlich zu tun? Wer schickt denn diese ganzen Sachen? Und Transparenz ist in der Demokratie ganz wichtig, weil man ja Vertrauen ja darin haben möchte, dass die Abgeordneten, dass Ministerinnen und Minister sich ein gutes Bild gemacht haben von gewissen Sachen. Ich meine, die entscheiden wichtige Dinge, die entscheiden über Gesetze, die großen Einfluss haben auf uns und unsere Realität. Und dabei ist es wichtig zu gucken, okay, mit wem haben die denn gesprochen? Wer hat die möglicherweise beeinflusst? Welche Interessen wurden möglicherweise so gut vertreten, dass sie das in einen Gesetzesentwurf geschafft haben oder jemanden beeinflusst haben, für ein Gesetz zu stimmen oder nicht? Das ist wichtig, damit wir untereinander quasi ja verstehen, wer hat da oben eigentlich mit wem zu tun und von welchen Kräften, sage ich mal, oder Interessensgruppen werden die von außen beeinflusst.
Wenn wir das nicht nachvollziehen können als Öffentlichkeit, dann entsteht was, was wir jetzt gerade auch total gut sehen können, nämlich dass so ein Grundmisstrauen gegen die Demokratie entsteht.
Wir haben da mit Aurel Eschmann von Lobby Control gesprochen. Das ist ein Verein, der sich sehr stark für dieses Lobbyregister eingesetzt hat, der sich generell für Transparenz im Lobbying einsetzt.
Dass da gesagt wird, ja, die da oben, die machen sowieso nur, was die Wirtschaft will. Das ist doch eh alles ein abgekartetes Spiel. Wir haben gar keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und das Lobbyregister, das stellt hier wirklich sehr, sehr gute Transparenz her.
Wenn man denn im Lobbyregister eingetragen ist, ab wann müssen Interessenvertreterinnen und Vertreter, die versuchen, Bundestagsabgeordnete in ihrem Sinne zu beeinflussen, sich dort denn eintragen? Muss das jeder ab der ersten Postkarte, die man einem Abgeordneten schickt?
Nein, das nicht. Also das Lobbyregistergesetz ist ziemlich kompliziert. Es gibt ein wahnsinnig ausführliches Handbuch dazu, was man wann wie darf, wer muss sich wann registrieren. Aber eigentlich kann man es auch runterbrechen. Zum Beispiel darauf, wenn du regelmäßig lobbyierst und wenn du das tust, auf Dauer angelegt, ja, also nicht eben nur eine Postkarte, sondern über einen gewissen Zeitraum hinweg, dann sind das Indizien dafür, dass man sich eintragen lassen müsste. Jeder Kontakt, jede E-Mail, jeder Brief ist quasi ein Versuch, einen Abgeordneten zu beeinflussen in der Meinung. Und das ist etwas, was das Lobbyregistergesetz sagt, wenn du das regelmäßig tust und auf Dauer angelegt, dann solltest du dich eintragen lassen. Und das habe ich auch mit Herrn Eschmann von Lobby Control besprochen.
Entscheidend für diese Registrierungspflicht sind die Kontaktaufnahmen zu Vertretern des Bundestags oder der Bundesregierung. Und die findet hier wirklich viel statt. Und zu diesen Kontaktaufnahmen, da gehören eben auch Briefe, offene Briefe, die an die E-Mails der Bundestagsabgeordneten verschickt werden. Oder E-Mails einfach generell.
Der hat sich auch Alpha genau angeschaut und sagt, ja, was er da sieht, das ist eindeutig ein Indiz dafür, dass der Verein sich eigentlich ins Lobbyregister eintragen müsste.
Jede Kontaktaufnahme mit dem Ziel, eine politische Entscheidung oder politische Willensbildung zu beeinflussen, gilt als Lobbyismus und Interessenvertretung. Und das hier ist schon eine Regelmäßigkeit, dass ich sage, hier dürfte eine Registrierungspflicht vorliegen.
Natürlich kann man seinem Abgeordneten im Bundestag einen Brief schreiben und sagen, was die eigene Meinung ist und wie er denn bitte abzustimmen hat in der nächsten Abstimmung. Aber Vereine, die das organisiert und regelmäßig machen, die müssen ins Lobbyregister. Und Das hat anscheinend dieser Verein Aktion Lebensrecht für alle oder kurz ALFA nicht gemacht. Was passiert denn, wenn man sich dann nicht eintragen lässt?
Also es ist jetzt keine Straftat, aber es ist eine Ordnungswidrigkeit und die kann mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld quasi geahndet werden. Also es ist keine Lappalie, es ist Geld, das schmerzt. Und die Bundestagsverwaltung ist dafür zuständig zu überprüfen, wer sich einträgt, wer sich nicht einträgt und stellt auch Bußgeldbescheide, sage ich jetzt mal, aus. Wir haben die Bundestagsverwaltung angefragt und die hat uns ja bestätigt, dass sie aufgrund unserer Recherchen, die wir angestellt haben, jetzt sich ALFA mal genauer anschauen will.
Was sagt denn dieser Verein ALFA selbst dazu? Habt ihr mal mit denen gesprochen?
Nee, die wollten nicht mit uns sprechen. Wir haben eine Anfrage geschickt, wir haben auch nochmal nachgefragt, aber es kam keine Antwort, weder per E-Mail noch irgendwelche anderen Kontaktaufnahmen.
Mhm. Wir haben also keine Aussage von diesem Verein, warum sie nicht im Lobbyregister stehen. Ich frage mich, warum sollte denn ein Verein sich nicht eintragen lassen? Es ist ja nicht illegal, zu lobbyieren für die eigene Sache. Das kann man ja machen, solange man im Lobbyregister steht. Auf der anderen Seite riskiert man dann aber, wenn man es nicht macht und erwischt wird, empfindliche Geldstrafen, 50.000 Euro. Das kann ganz schön viel sein für einen Verein. Warum riskiert dieser Verein das? Was meinst du?
Das ist natürlich nur Spekulation, aber nach meinen Gesprächen auch mit Auri Eschmann von Lobby Control und nach meinen Recherchen geht es darum, ja, eben nicht den Einblick zu ermöglichen quasi. Also, woher finanziert man sich? Wer ist da wie aktiv? Es geht darum, ein bisschen unsichtbar, sage ich mal, zu sein und vielleicht unter einem gewissen Radar erstmal zu agieren, um ja nicht aufzufallen. Also, es ist ja dann nicht ersichtlich, für welche Dinge setzen sie sich ein, wozu lobbyieren sie, welche Gesetzesvorhaben und so weiter. Und das ist einfach schwierig in der Fülle an ja, Interessensgruppen, die Einfluss nehmen, da gewisse Dinge auseinanderzuhalten.
Du hast vorhin jetzt mehrere Akteure erwähnt aus der sogenannten Lebensschützerbewegung. Ist der Verein ALFA der einzige, der euch aufgefallen ist bei euren Recherchen rund um die Reform des Paragraphen 218?
Nee, wir haben noch andere Dinge zugeschickt bekommen, gesehen und dabei ist uns auch eine Privatperson aufgefallen. Also das Lobbyregister sagt nämlich nicht nur, dass Vereine oder Gruppen sich eintragen müssen, es könnte auch für Privatpersonen gelten. Der Fall, da ist es jetzt fraglich, also auch das soll überprüft werden durch die Bundestagsverwaltung. Aber es war ein sehr interessanter Fall, wie ich finde. Und zwar hat da eine Ärztin, Dr. Angela Köninger, einen Brief geschrieben, einen offenen Brief. Und sie schreibt darin ganz explizit, ich schreibe das als Privatperson und liefere euch hiermit Argumente, weshalb ihr gegen diesen Paragraphen oder die Liberalisierung stimmen solltet, wenn es zur Abstimmung kommen sollte. Und das Interessante ist, sie ist nicht irgendwer, sie ist eine Direktorin und Chefärztin einer Klinik in Bayern. Sie ist dort Leiterin der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, also sie kennt sich wirklich aus. Und diese Ärztin, die hat dann einen offenen Brief initiiert, zusammen mit anderen Frauenärzten. Und den hat sie dann einen Tag vor der ersten Debatte zu diesem Gesetz abgeschickt an Abgeordnete. Und dann ist etwas ganz Interessantes passiert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Vorredner so hört, gäbe es so viel, was man klarstellen müsste an Fake News.
Und zwar war das im Rahmen der ersten Debatte zu dieser neuen Gesetzesinitiative. Das hat am 5. Dezember stattgefunden, letzten Jahres. Und da wurde im Bundestag quasi für und wider abgewogen. Also es war eine sehr hitzige Debatte, wie ja auch das ganze Thema sehr emotional und hitzig ist. Dieser Brief, der wurde von zwei Abgeordneten in ihren Reden aufgegriffen. Einmal Susanne Hirr von der CSU.
Ich kann Ihnen bloß empfehlen, lesen Sie den offenen Brief der Frauenärzte, der uns alle erreicht haben sollte. Da wird mit vielen ihrer Fake News aufgeräumt, zum Beispiel, wie es mit der ärztlichen Versorgung ausschaut und auch dazu, wie Ärzte Abtreibungen vornehmen wollen oder nicht und was das Strafrecht für eine Rolle spielt.
Ein großer Argumentationspunkt für die Liberalisierung ist unter anderem der, dass davon auszugehen ist, dass die Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen in Zukunft schlechter wird. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte gehen in Rente, es kommen weniger nach, die das anbieten. Und die Wege zu Abtreibungen, die werden immer weiter. Es gibt jetzt schon teilweise Landkreise, wo die Versorgung sehr, sehr prekär ist. Und diese Ärztin hat diese Versorgungslagesituation aufgegriffen und gesagt, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die gibt es nicht. Und das ist natürlich ein sehr krasser Gegensatz zu diesem anderen Argument, was auch von Studien belegt wurde. Es gab noch eine zweite Abgeordnete, Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Auch die hat den Brief erwähnt.
Ich versuche es jetzt nochmal sachlich in dem Ton, der dem Thema angemessen ist, denn es geht um Leben und Tod des Ungeborenen. Das Ungeborene entwickelt sich von der Zeugung an als Mensch und nicht zum Menschen. Individueller Mensch von Anfang an, nicht erst ab Geburt, vorher nicht bloß Schwangerschaftsgewebe. Das sind die medizinischen Fakten, das können Sie auch noch mal nachlesen in einem Brief von 30 Professoren, der bei uns heute allen angekommen ist.
Wenn man sich nicht so auskennt oder genau hinschaut, wie ich zum Beispiel, die dann geguckt hat, okay, wer ist diese Frau, wo ist die vielleicht in der Vergangenheit aufgetreten, könnte man erstmal zu dem Schluss kommen, ach, das ist eine Ärztin, die macht das jeden Tag vielleicht oder sie kennt sich damit aus. Wenn die das sagt, dann wird das ja wohl stimmen. Und was ausgelassen wurde von ihr in ihrem Schreiben und auch von den beiden Abgeordneten in der Rede, ist deutlich zu machen, diese Frau ist nicht einfach nur eine neutrale Ärztin, sondern sie ist ganz klar Befürworterin des Lebensschutzes. Sie steht dieser Bewegung quasi nahe. Und das, was sie da gemacht hat, sie hat nicht nur einen Brief geschrieben, es gab dann auch noch mal einen zweiten, jetzt im Februar, den sie mitinitiiert hat. Das ist jetzt so die Frage, ist es so ein Grenzfall von, ist das jetzt Lobbying oder nicht? Also müsste sie sich registrieren oder nicht? Ist auch die Frage, hat sie eben im Auftrag gearbeitet von irgendwem? Wir wissen es nicht. Auch sie hat uns nicht geantwortet auf unsere Anfrage. Aber was wir eben wissen ist, sie ist in der Vergangenheit aufgetreten bei Veranstaltungen von einem Verband aus dieser Lebensschutzbewegung. Also es entsteht da eben der Eindruck, dass sie Teil dieser Bewegung ist, diesem Verband nahesteht, aber das nicht transparent gemacht hat. Wir haben die beiden Abgeordneten angefragt. Frau Winkelmeier-Becker hat uns geantwortet, dass sie keine Zeit habe, um sich zu diesem Thema zu äußern. Und Frau Hill hat nicht auf unsere E-Mail geantwortet.
Und wenn das so wäre, also wenn sie Teil davon wäre, Mitglied wäre, dann müsste dieser Brief quasi Teil des Lobbyregisters sein.
Dann müsste man zumindest offenlegen oder sie offenlegen, dass sie Teil dieses Verbandes ist, dann könnte man das damit aufnehmen, hey, wir haben lobbyiert zu dem Gesetz. Oder wenn sie sagt, nee, ich bin nicht Teil davon, dann müsste sie sich eventuell selber eintragen als Privatperson und sagen, ich bin Dr. Angela Köninger und ich betreibe regelmäßig Lobbying zu diesem Thema, also trage ich mich jetzt ein.
Wir sehen also wieder einen Augsburger Verein und eine Frauenärztin, versuchen, Einfluss auf Abgeordnete zu nehmen, ohne diesen Lobbyismus transparent zu machen. Was haben eure Recherchen denn zu Alpha und Frau Köninger darüber hinaus ergeben? Also beide schreiben Briefe an Abgeordnete, um die zu beeinflussen. Gibt es eine Verbindung zwischen dieser Frauenärztin und dem Verein?
Das wissen wir nicht, aber es gibt eine Gemeinsamkeit, die die beiden haben, nämlich ihre Nähe zu dem sogenannten Bundesverband Lebensrecht. Das ist quasi die Dachorganisation von Lebensschützern in Deutschland, kann man so sagen.
Lebensschützer, das ist die Selbstbezeichnung auch von Menschen, die gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sind.
Richtig. Und die ist in Deutschland unter anderem quasi organisiert in diesem Verband. Und da ist auch Alpha Mitglied. Da sind noch andere Vereine mit drinnen. Und Frau Köninger, die Ärztin, ich sehe nicht, ob sie Mitglied ist, das weiß ich nicht. Aber sie ist in der Vergangenheit auch immer wieder bei Veranstaltungen aufgetreten, als Expertin, als Rednerin. Also sie steht diesem Bundesverband sehr nahe. Und der ist nicht unumstritten, würde ich sagen. Also der richtet jährlich den Marsch für das Leben aus. Und vielleicht hat man das schon mal gesehen im Fernsehen. In der Vergangenheit hatten die so weiße Kreuze mit dabei.
In München haben sich Abtreibungsgegner zu einer Demonstration versammelt. Mit ihrem sogenannten Marsch fürs Leben protestieren sie nach Worten des Veranstalters gegen Abtreibung, Euthanasie und alle anderen Angriffe gegen das menschliche Leben. Kritiker sprechen von der größten rechten Mobilisierung in München und haben eine Gegendemonstration angekündigt.
Und in der Vergangenheit sind diese Märsche auch immer mehr in Kritik geraten. Da sind in der Vergangenheit auch Mitglieder der AfD mitgelaufen, Beatrix von Storch zum Beispiel. Und das ist ganz interessant, weil früher noch eher die Nähe zu der CDU vorhanden war. Also es gibt zum Beispiel Grußworte, das sind so offizielle Schreiben, die immer in diesen Marsch geschickt wurden, unter anderem von Philipp Amthor in der Vergangenheit, die gesagt haben, toll, ich unterstütze quasi euer Ziel, ich finde das toll, was ihr macht. Und das hat sich jetzt so verschoben in Richtung AfD. Also ein letzter Grußwort kam zum Beispiel von Beatrix von Storch. Und es wird kritisiert, dass sich dieser Verband nicht wirklich davon distanziert.
Und Dieser Verband lobbyiert auch gegen liberalere Abtreibungsgesetze in Deutschland.
Also der Bundesverband Lebensrecht ist ähnlich wie Alpha eben dafür, jedes Leben zu schützen. Und wir haben da auch Einflussnahmen gesehen in der Vergangenheit. Da haben sie zum Beispiel versucht, Einfluss zu nehmen auf das Gesetz, was Frauendörfer schützen soll, von solchen Gruppen vor Abtreibungskliniken belästigt zu werden. Das ist das sogenannte Gehsteig-Belästigungsgesetz.
Bis zu 5.000 Euro kann es jetzt kosten, wenn man Schwangere auf dem Bürgersteig vor Schwangerschaftsberatungsstellen belästigt. Nicht nur die Beratungsstellen sind betroffen. Auch vor Kliniken und Arztpraxen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, stehen teilweise Abtreibungsgegnerinnen und Gegner.
Und vor diesem Gesetz hat der Bundesverband Lebensrecht unter anderem auch ein Statement verschickt und gesagt, das ist alles Quatsch, diese Belästigung sei ein frei erfundenes Phänomen.
Und sind die im Lobbyregister eingetragen?
Ja, aber erst seit kurzem. Und zwar erst seit Mitte Dezember 2024. Da stehen die jetzt ganz offiziell drin. Sie haben aber davor schon eine Rüge kassiert. Also die Bundestagsverwaltung hat den Bundesverband kontaktiert. Und aktuell läuft da jetzt eben auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das heißt, wir haben ja auch gesehen, der Bundesverband hat vorher schon lobbyiert und sie haben sich aber erst im Dezember eingetragen. Also da ist eine Diskrepanz und es kann jetzt wohl dazu führen, ist noch nicht abgeschlossen, dass die jetzt vielleicht auch ein Bußgeld bekommen.
Und was sagt der Bundesverband dazu?
Wir haben natürlich den Bundesverband Lebensrecht auch angefragt, aber er hat nicht geantwortet.
Und es ist ganz interessant, was man jetzt sieht, dadurch, dass sie eingetragen sind. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass sie 2023, das sind die letzten Angaben, die sie gemacht haben, über 200.000 Euro geschenkt bekommen haben. Und das ist das, was ich vorhin meinte, da werden jetzt Informationen sichtbar. Also über wie viel Geld verfügt dieser Verein zum Beispiel? Und von wem bekommt er dieses Geld? Wer lobbyiert da? Wer sind diese Personen? Das kann man jetzt plötzlich auf einen Blick nachvollziehen. Aber es gibt auch Kritik an diesem Eintrag. Aurel Eschmann von Lobby Control, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, naja, also wirklich transparent ist das immer noch nicht.
Hier die Finanzangaben, die sind nicht so plausibel. Also die Lobbyausgaben sind viel zu niedrig, die angegeben werden. Und auch sonst sind die Angaben darüber, über die Aktivitäten, eher spärlich. Im Bereich der Interessenvertretung wird gesagt, 0 Menschen und jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung auch 0 Euro. Das ist nicht realistisch, denn wir haben hier ja einen Bundesverband mit einem Büro in Berlin und die machen Lobbyismus. Das heißt, hier habe ich erstmal Fragezeichen.
Also eure Recherche zeigt, wie deutsche Abtreibungsgegner lobbyieren. Lass uns hier mal einen Punkt setzen für Deutschland. Aber ich muss beim Thema Abtreibung und Abtreibungsgegner auch gerade immer wieder an die USA denken. Das ist ja ein richtiger Kulturkampf geworden.
Da wurde ja 2022 das Recht auf Abtreibung gekippt. Und das ist interessant deshalb, weil dort schon lange christlich-fundamentalistische Gruppen aus dieser Lebensschützerbewegung dafür lobbyieren oder sehr aktiv sind, um genau dieses Abtreibungsrecht zu kippen. Und die haben gejubelt, als das passiert ist. Diese Lebensschützerkräfte, sage ich mal, aus Amerika, sie schwappen auch nach Europa. Und zwar nicht erst seit 2022, sondern schon relativ lange. Es gibt da eine ganz gute Studie von dem European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. Das ist ein sehr langes Wort. Und ich finde aber ganz spannend, was sie gemacht haben. Die haben sich nämlich genau angeguckt, okay, wer hat eigentlich das Geld, um gegen Frauenrechte, reproduktive Rechte, aber auch Rechte von Menschen aus der LGBTQI+-Community zu lobbyieren, die einzuschränken. Und diese Studie hat gesehen, dass aus Amerika zwischen 2009 und 2018 über 80 Millionen Euro geflossen sind. Das ist nicht wenig und ich wusste davon, auch vor dieser Recherche, nichts. Also ich wusste, dass es diese Gruppen gibt, von denen hat man vielleicht mal gehört, diese sehr christlich-fundamentalistischen Gruppen aus Amerika. Aber wie sehr deren Arm quasi nach Europa reicht, das war mir nicht klar. Und es gibt da auch eine Organisation, die besonders heraussticht. Die heißt Alliance Defending Freedom, kurz ADF. Und man muss bei all diesen Organisationen eins erklären. Die nennen sich selbst Menschenrechtsorganisation. Also wir schützen Leben, wir setzen uns für das ungeborene Leben ein. Aber eigentlich machen sie genau das Gegenteil. Also sie wollen die reproduktiven Rechte beschneiden. Und seit Trump Präsident ist und auch schon ein bisschen davor, hat diese ADF total an Einfluss gewonnen. In Amerika, Aber sie will jetzt auch hier in Europa mehr Fuß fassen. Ich will das hier aber nochmal klar machen. Wir sehen keine Verbindung zu den deutschen Lebensschützern. Aber es gibt eine spannende Recherche von Korrektiv dazu. Korrektiv hat herausgefunden, 2021 hat diese Gruppe ADF 5,2 Millionen Dollar in Europa eingesetzt, um eben für ihre Sache zu lobbyieren. Also diese ADF, die pumpt Millionen von Dollar nach Europa und gründet so Außenposten, die quasi die Werte und Vorstellungen der ADF in Europa verbreiten sollen. Aber nicht nur das. Also es ist diese ADF ist so eine Mischung aus Lebensschützerbewegung, aber auch juristischer Lobbygruppe. Weil die machen was ganz Interessantes. Die geben juristischen Beistand. Die unterstützen Gruppierungen, Einzelpersonen bei juristischen Auseinandersetzungen. Und dieser Anwalt, der in Leipzig sitzt, der für ADF arbeitet, der koordiniert das hier so in, sag ich mal, Mitteleuropa, in Deutschland und Österreich. Und das ist ganz interessant, was die auf ihrer Seite machen. Die feiern dann Erfolge, zum Beispiel wie wir vertreten einen Apotheker in Berlin dabei, sich juristisch quasi zu streiten, weil er sich geweigert hat, die Pille danach zu verkaufen.
Mhm. Interessant, das hatte ich übrigens noch nie gehört, dass es manche Leute gibt, die sich weigern, die Pille danach zu verkaufen. Nochmal zur Erinnerung, die Pille danach hat nichts mit Abtreibung zu tun, ne? Also das ist keine Pille, die eine Schwangerschaft abbricht, sondern sie verhindert eine Einnistung.
Genau. Das ist medizinischer Fakt, der aber auch immer wieder angegriffen wird von diesen Lebensschützern, die eben sagen, nee, Moment mal, du verzögerst deinen Eisprung und dadurch verhinderst du diese Schwangerschaft, dadurch im Prinzip verhinderst du neues Leben. Also das ist eben auch in der Vergangenheit ein großer Gegenstand gewesen, dieser Bewegung, also dagegen zu lobbyieren. Und solche Apotheker, offensichtlich vertreten sie jetzt juristisch. Und es gab auch einen Fall in Bayern an einer Hochschule, an der Uni Regensburg. Da wollte sich eine Pro-Life-Gruppe akkreditieren. Also die wollte eine offizielle Gruppe werden. Und die sind gescheitert. Die wurden nicht zugelassen von dem Studierendenausschuss. Und dann haben die geklagt. Und zwar mit Unterstützung von ADF. Die haben sich geeinigt quasi außergerichtlich. Und jetzt ist diese Gruppierung auch erstmal akkreditiert. Also man sieht, was ich eben spannend oder interessant daran finde, dass es jetzt nicht nur Geld ist, um Flyer zu drucken oder Postkarten oder Briefe, sondern man geht ganz gezielt in juristische Auseinandersetzungen. Und das passiert in Deutschland, das sehen wir. Und ADF feiert ihre Erfolge und das ganz offen. Also auf ihrer Website findet man zu jedem Fall eine kurze Erklärung, und was sie da gemacht haben, wen sie unterstützt haben und warum das in ihrem Sinne ist, quasi ein weiterer Erfolg für ihre Bewegung.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten, dann haben wir da diese große amerikanische Organisation ADF, von der du gerade erzählt hast. Hier in Deutschland gibt es den Bundesverband Lebensrecht und außerdem gibt es noch verschiedene Einzelakteure wie der Verein Alpha oder die Ärztin, die mit ihrer Lobbyarbeit nicht wirklich transparent umgehen. Warum ist das in deinen Augen ein Problem?
Das sind nur Vermutungen, ne, die wir anstellen können. Man könnte jetzt eben auch sagen, ist doch nur so ein kleiner Verein aus Bayern. Aber dieser Verein ist Mitglied eines größeren Verbandes, der wiederum nicht unerhebliche Spenden bekommt. Wir wissen nicht, wer vielleicht da noch dahinter steckt, ja? Und die Gefahr, die einfach besteht, ist, dass im Hintergrund, unsichtbar von uns, da Fäden gezogen werden, Menschen beeinflusst werden und wir das nicht erkennen und wir das nicht sehen. Und so reproduktive Rechte, ja, nach und nach eingeschränkt werden könnten.
Anna, vielen Dank dir.
Danke dir auch, Victoria.
Anna Klüspies ist Investigativjournalistin für den NDR. Zusammen mit ihrer Kollegin Nadja Mitzkat und mit Sami Kamis vom BR hat sie recherchiert, wie Abtreibungsgegner versuchen, am Lobbyregister vorbei Einfluss auf Bundestagsabgeordnete zu nehmen. Weitere investigative Recherchen aus der ARD findet ihr auf tagesschau.de. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au, mitgearbeitet hat Moritz Ferle. Produktion Laura Picerno, Ruth-Maria Ostermann, Alexander Gerhardt und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und wenn ihr jetzt Lust habt auf ein bisschen lockere Themen, dann könnt ihr reinhören in den Podcast Freundschaft Plus von Bayern 3. Die beiden Hosts Corinna und Christine sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden in ihrem Podcast offen und ehrlich über Liebe, über Sex und über Beziehungen aller Art. Es geht um den weiblichen Orgasmus oder um andere Themen wie Bindungsangst und vieles, vieles mehr. Freundschaft Plus findet ihr auch da, wo ihr gerade 11 km hört, und den Link nochmal in unseren Shownotes.